Wir haben außer diesem jetzigen Moment, außer diesem Jetzt, haben wir nichts. Vergangenheit und Zukunft, das sind für mich beides ziemliche Illusionen. Bin ganz stark dafür, wach zu werden und im Jetzt zu sein und dieses Leben, was ein unfassbares Geschenk ist, dieses Leben bewusst anzunehmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Tim zu. Er erzählt von seiner Begeisterung für das Leben. Als Notarzt und Stationsleiter in einem Krankenhaus hat er viel mit Menschen gesprochen, die im Sterben lagen. Und dabei herausgefunden, was es heißt, dem Herzen zu folgen. Als ihm klar wurde, dass wir selbst entscheiden, wie es uns im Leben geht, stellte sich ein verrücktes Gefühl der Freiheit in ihm ein. Damit einhergehend kam die Verantwortung und in dieser fand er all seine Antworten. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Tim, zum Podcast Empathieschenker. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und meine Frage wie immer am Anfang. Womit bist du da? Was ist dein Thema? Was ist dein Anliegen? Was ist das, was dir wichtig ist, womit du gerne gehört werden möchtest?
Ja, Sebastian, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Wir hatten ja vor ein paar Wochen so das erste Gespräch, um uns überhaupt mal kennenzulernen. Und da habe ich gedacht, yo, da kommt ja schon ganz schön viel Empathie rüber. Und ja, da kann ich erstmal Danke für sagen. Und dass wir uns jetzt hier austauschen, sage ich auch Danke für. Was bringe ich mit? Ich bringe mit eine Begeisterung für das Leben. Ich bringe mit eine große Dankbarkeit und Demut und eine Freude am Tun. Wir haben ja von Anfang an schon immer diese Themen, auch bei LinkedIn und so, haben wir uns drüber ausgetauscht. Das Leben ist nicht selbstverständlich, hast du mal in einem Gespräch gesagt, und das treibt mich jeden Tag an bei dem, was ich tue, ja.
Also das Leben ist nicht selbstverständlich. Und wie ist dazu gekommen, dass dich dieses Thema bewegt? Das Leben ist nicht selbstverständlich.
Also ich glaube, es ging bei mir los, da war ich so ungefähr 15 Jahre alt. Ich hatte einen Onkel, der so ein bisschen so ein Gegenpol zu meinem Vater war, und der hat mich immer mit intellektuellen Dingen versorgt, und da habe ich zum ersten Mal Watzlawick gelesen, Anleitung zum Unglücklichsein, viele kennen das, glaube ich. Und da habe ich zum ersten Mal so geschnuppert, was Realität angeht, dass es eben keine Realität gibt, dass es die nur in unserem Kopf gibt. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe da lange Zeit auch gedacht, ich gehe in die Richtung Psychologie oder irgendwie so vielleicht auch Psychiatrie oder so. Aber dann gab es noch eine zweite große Liebe sozusagen, der ich auch bis heute treu bin. Das war dann die Notfallmedizin. Das heißt, ich habe 1999 über einen Zivildienst habe ich angefangen zu retten und hatte dann so einen verrückten Traum. Ich wollte mal auf dem Hubschrauber als Notarzt arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht ein paar Jahre. Aber dieses Thema, das Leben und wie es gelingen kann und was ist eigentlich der Sinn und warum sind wir hier, das hat mich nicht losgelassen.
Ah, okay, ich verstehe. Also zum einen durch deinen Beruf, den du gewählt hast, Notarzt, Rettungssanitäter, Notarzt auf dem Hubschrauber, hast du eigentlich auch gesehen, was alles passieren kann, wie schnell Leben vorbei sein kann und auch Leben retten. Und dann gab es halt noch das zweite Thema, was dann kam, wahrscheinlich, ich vermute mal auch wegen dieser Auseinandersetzung mit, wie vergänglich das Leben ist, was der Sinn des Lebens ist. Also die zwei Themen.
Ja, absolut. Und ich bin heute noch sehr dankbar, auch wenn sich mein Berufsleben, wenn ich das überhaupt so nennen möchte, sehr geändert hat. Ich bin heute immer noch dabei, wenn sich für einen Menschen etwas ändert, nämlich entweder in meinen Trainings oder Seminaren oder wenn ich überhaupt mit Menschen arbeiten darf als Trainer und als Coach. Ja. Und als zweites bin ich immer noch ab und zu als Notarzt auf der Straße, jetzt nicht mehr im Hubschrauber, aber zumindest auf dem Notarztwagen. Und ja, klar, das könnte einem jetzt Angst machen, dass die Vergänglichkeit so greifbar ist, aber mir macht es keine Angst, sondern es beruhigt mich total, weil es zeigt mir, wir haben außer diesem jetzigen Moment, außer diesem Jetzt, haben wir nichts. Vergangenheit und Zukunft, das sind für mich beides ziemliche Illusionen. Ja, und ich bin ganz dankbar, dass ich vor 4 Jahren von einer Führungsposition im Krankenhaus dann, ja, den Absprung, das klingt so negativ, nee, dass ich nicht mehr Karriere und Status und Macht und so gefolgt bin, sondern dann meinem Herzen. Und ja, das ist eine Entscheidung, wo ich jeden Tag sehr glücklich drüber bin.
Okay, du hast gesagt, ne, du weißt gar nicht, ob du das deinen Beruf nennen kannst. Da bin ich ja schon mal, wäre ich jetzt neugierig, okay, wie würdest du es nennen? Was ist es? Und dann habe ich gehört, ja, dass du deinem Herzen gefolgt bist, Thema Veränderung, ne? Was heißt Veränderung? Da bin ich neugierig auch, ne? Was ist für dich der Unterschied? Ne? Also du hast gesagt, Karriere folge ich nicht mehr. Was bist du da gefolgt? Jetzt bist du deinem Herzen gefolgt. Und was heißt es, deinem Herzen zu folgen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es gibt zwei Pole auf dieser Welt, wegen derer wir uns bewegen. Hm. Und das ist entweder Liebe oder Angst. Viele Menschen wissen auch nicht, dass Liebe und Angst wirklich auch das Gegenteil jeweils sind. Das heißt, ich kann nicht lieben, wenn ich Angst habe. Und wenn ich liebe, kann ich keine Angst mehr haben. Ja, also Verliebte kennen keine Angst. Ja, und wer Angst hat, der kann nicht richtig lieben. Und ich glaube, dass viele Karrieren, viele ja, steile Karrieren und wo es um Status, Macht und Ego geht, dass das viel mit Angst zu tun hat, weil es irgendwie darum geht, ja, einen Schritt mache ich noch, vielleicht bin ich da etwas sicherer. Und so war ich auch getrieben, und das kann ich gar nicht von mir weisen. Ich habe dann vielleicht vor 8 Jahren oder 10 Jahren mal irgendwann gemerkt, dass mir das auch gar nicht so gut ist, was ich da mache, dass das nicht nachhaltig ist. Und vor 4 Jahren, 5 Jahren habe ich dann gesagt, so, nee, jetzt folge ich wirklich der Liebe. Und deswegen kenne ich keine Arbeit mehr, weil ich einfach nur noch das tue, was mir Freude macht. Das klingt verrückt. Ich habe manchmal fast so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, dass ich so ertappt werden könnte dabei. Ja, ich kenne Arbeit nicht mehr, wenn mein Telefon klingelt und da ist ein Kunde dran oder das ist irgendwie ein Kollege, mit dem ich arbeite oder so, dann ist das reine Freude. Und ich würde in Schweden am See, wenn jemand zu mir käme, würde sagen, können wir mal eine Stunde über mein Leben reden, dann würde ich das mit größter Freude tun und irgendwie 2 Angeln holen und dann würde ich mit demjenigen eine Stunde über sein Leben und mein Leben reden. Ja, und da bin ich, das erfüllt mich mit einer tiefsten Zufriedenheit und Dankbarkeit und treibt mich auch jeden Tag an, in dem Bereich zu arbeiten. Das heißt, einen richtigen Beruf, wo ich also zu irgendeiner Arbeit gehe, habe ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, das könnte auch anderen Menschen so gehen, die, denn wir treffen viele Entscheidungen. Wir haben nur manchmal das Gefühl, es sind gar nicht unsere Entscheidungen. Aber ich glaube doch, dass wir Menschen viel mehr entscheiden jeden Tag, als es uns vielleicht manchmal so bewusst ist.
Du hast gerade, du hast vorhin erwähnt, ne, du hast das Buch geschrieben, gelesen von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, wo du für dich die Erkenntnis hattest, dass die Realität, so wie wir das Leben erleben, eigentlich ein Konstrukt ist und wir es ja in der Hand haben. Und da habe ich jetzt von dir gehört, genau durch dass du dann geschaut hast, was ist das, was du liebst. Also da assoziiere ich jetzt auch, wenn man ins Tun geht, was ist meine Leidenschaft, ja. Und dem bist du dann nachgespürt und hast es entdeckt für dich. Also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass dann auch so dieses Thema Sinn des Lebens, also du sagtest ja auch gerade das Beispiel, wollen wir mal über mein Leben reden, ja? Also dass das so ist, was dich so dann, ja, was für dich dann keine Arbeit ist, weil es das ist, was du liebst, was dir Freude macht, dir Energie gibt. Also da höre ich dann auch, ne, von wegen, dann kannst du, die Gedanken sind dann wahrscheinlich auch anders. Also wenn ich dann, weil du denkst ja anders über das, was du tust, ist ja keine Arbeit mehr, sondern ja, Liebe, hast du gerade gesagt.
Ja, wir Menschen glauben, glaube ich, ziemlich oft, dass wir das Bild verändern können. Das heißt, dass wir sagen, ich hätte gern mehr Geld, ich würde gern weniger arbeiten, ich hätte gerne eine andere Partnerin, ich hätte gerne liebere Kinder oder irgendwie ein großes Haus oder sowas. Das ist immer so das Bild. Aber ich glaube nicht daran, dass das so entscheidend ist, was für ein Bild wir haben, sondern ich glaube, dass der Rahmen entscheidend ist. Und warum nervt uns ein bestimmter Montag, wo Krankmeldungen im Unternehmen sind, wo irgendwie mehr geleistet werden muss, warum nervt uns das, wenn es uns super gut geht, weil am nächsten Tag ein 3 Wochen Urlaub beginnt oder so, warum nervt uns dieser Tag dann überhaupt nicht? Und an einem anderen Setting, in einem anderen Rahmen ist dieses Bild auf einmal unerträglich. Oder ich fahre im Sauerland und frage dann, wie war die Nacht? Und die Kollegen sagen, das war ganz furchtbar, wir mussten 2-mal raus und dann fahre ich im Ruhrgebiet in der Stadt. Und dann frage ich, wie war eure Nacht? Dann sagen die, ach, das war herrlich, Wellness, wir hatten nur 2 Einsätze. Also das heißt, der Rahmen ist, glaube ich, wichtiger. Und ich wollte mein Leben halt selber rahmen. Ich wollte selber entscheiden, wie es mir geht. Ich wollte einfach verstehen, wie meine Gedanken in mein Leben kommen und meine Gefühle. Und als ich das erkennen durfte, ich weiß noch genau, wie ich auf meinem Sofa saß und es war wirklich eine bestimmte Sekunde, in der mein Leben sich für immer verändert hat, weil ich zum ersten Mal erkannt habe, dass ich selber entscheiden darf, wie es mir geht. Und das ist ein ziemlicher Hammer gewesen, muss ich sagen. Das hat mein Leben sehr verändert, hat aber dann auch dazu geführt, dass ich jede Angst auch verloren habe. Ich habe gesagt, was soll denn wirklich passieren? Und dann passieren plötzlich Dinge, wenn der Knoten sich löst, die sind ja dann unglaublich.
Und wie hat sich das angefühlt oder wie fühlst du dich heute oder wie hast du dich damals gefühlt?
Ja, erstmal unheimlich frei. Also frei natürlich, ich sag mal zu 90% war das schön und 10% waren auch Angst, weil diese absolute Freiheit im Leben, die zeigt uns dann doch plötzlich auch die Verantwortung auf. Weil ich glaube, dass wir Menschen jeden Tag sehr viele Entscheidungen treffen, die zu unserem Leben führen. Da würden jetzt viele Leute genau das Gegenteil sagen. Die würden sagen, ich habe ja gar keine Wahl. In meinem Job ist es nun mal so, in der Firma, wo ich bin. Ja klar, und trotzdem haben wir uns zu diesen Dingen sehr, sehr häufig entschieden. Na klar, Sebastian, ich glaube, wenn wir in die Welt gucken, es gibt auch sehr viele Menschen auch in anderen Ländern und zu anderen Zeiten, wo man wirklich sagen kann, die haben sehr, sehr wenig selber entscheiden können. Und sie haben vielleicht auch gar nicht von klein auf gelernt, darüber nachzudenken und so. Ja. Und die führen dann wirklich ein Leben in einem absoluten Zwang. Aber ich glaube, in so einem reichen Land, wie Deutschland es ist, gibt es sehr viele Menschen, die ganz gerne diese Verantwortung abgeben, weil das macht natürlich vieles leichter. Wir können dann viel meckern. Wir können sagen, Politik, Preiserhöhung und Dieselskandal und die Ukraine und irgendwie ist ja alles jetzt gerade ganz furchtbar. Ich setze mich jetzt mal auf mein Sofa und beklage mich. Aber ich glaube, wir können jeden Tag sehr, sehr viel tun, letztlich auch unsere Gedanken mal hinterfragen. Und das war für mich ein Riesenfreiheitsgewinn, plötzlich selber entscheiden zu können, was ich denke.
Und das war die Sekunde, wo du das für dich erkannt hast.
Ja, absolut. Und das ist auch heute noch Teil meiner Arbeit, großer, wichtiger Teil meiner Arbeit. Ja. Diese Verantwortung, da steckt ja das Wort Antwort mit drin, im Englischen Responsibility, ne? Da ist noch diese Geschicklichkeit noch betont. Und ich glaube, wir dürfen die Verantwortung für unser Leben übernehmen und können mal sagen, ey Mensch, das habe ich eigentlich alles selber entschieden.
Ich lasse gerade kurz sacken, weil ich mal in Resonanz gehe, wo zieht es mich gerade hin mit der nächsten Frage? Beziehungsweise habe ich mir überlegt, ob ich mal einchecke, wenn ich das höre, was macht das mit mir? Also es wirkt so klar auf mich, wenn ich dir zuhöre, ne? Also dass das so ein Insight war und ich habe so die Resonanz so, boah, wenn das jetzt jemand anhört, der da in Resonanz geht und sagt, das ist interessant, aber wie komme ich da hin, ne? War so die eine Resonanz, die ich hatte. Ich habe für mich eine Idee, wie ich da hinkomme, weil ich mir auch sage, es ist wichtig, dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme. Gleichzeitig erlebe ich es auch manchmal, boah, das kann mir trotzdem Angst machen oder auch überfordernd sich anfühlen, weil ich noch keine Idee habe, wie ich das für mich mache. Und ich habe dich so verstanden, dass das, was dich dahin bewegt hat, war einfach die Beobachtung, die du in deinem Beruf, den du vorher hattest, erlebt hast und einfach gesagt hast, das geht für dich nicht so weiter, ich möchte da was verändern, oder? War das das? Was schlägt du hin, oder wie bist du hier hingekommen?
Ja. Absolut. Es gab zum Beispiel einen Punkt in meinem Leben, dass ich immer sehr abhängig davon war, wie andere Menschen mit mir sprachen. Also so viel zum Thema so Verantwortung auch fürs eigene Denken und sogar für die eigenen Gefühle. Ich bin also mit einem sehr großen Glücksniveau, ich wache morgens auf und habe vielleicht sogar 8 oder 9. Ne? Das hat viel, da habe ich viel drüber gelesen, das hat was mit Genetik zu tun, das hat was mit dem zu tun, wie man so gepolt ist in den frühesten Jahren auch zum Teil. Und das genieße ich auch, das ist gut. Nur es war dann so, wenn ich dann bei der Arbeit war, im Krankenhaus, dann kam mir der erste Kollege entgegen, der zweite und der dritte und dann war mein Glücksniveau irgendwo so bei 5. Und das hat mich einfach gestört, weil ich fühlte mich dadurch sehr abhängig davon, was andere Menschen sagten. Und es ist ja nicht so, dass alle Menschen einem auch so wohlgesonnen sind. Das heißt, wir treffen dann natürlich schnell auch auf Menschen, die das merken, dass sie einem eben die Stimmung schnell versauen können. Und das war ein Teil. Ich wollte einfach auch die Macht bei mir behalten über mich und mein eigenes Leben. Ne? In meinen Trainings oder auch in meiner Arbeit überhaupt, es gibt immer 2 Warnhinweise, die ich raushaue, ganz am Anfang. Und die klingen immer so, als wenn ich die mit Augenzwinkern meine, aber ich meine die wirklich absolut todernst. Und das eine ist, es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt also nur etwas zu verlieren, weil ich habe 3 kleine Töchter und die kleinste ist 5. Und ich habe bei allen 3 gesehen, wie göttlich wir geboren werden und wie perfekt wir eigentlich sind. Und wie dann schon in ganz jungen Jahren noch ganz viel verschüttet wird oder ich sage immer so eingewickelt wird. Deswegen stehe ich auch auf das Wort Entwicklung. Ne? Ich glaube, wir können nur verlieren. Und das ist halt bei meiner Arbeit, das ist wirklich ein kleiner Warnhinweis. Es gibt nur etwas zu verlieren. Es gibt nichts dazu zu gewinnen. Wir können nur unsere begrenzenden Glaubenssätze reduzieren. Wir können mehr darüber nachdenken, wo kam das denn her und wie können wir anders denken. Und das Zweite ist, es gibt auch kein Zurück. Also wenn du diesen Punkt einmal erlebt hast, dass du gemerkt hast, wem sage ich das, Sebastian? Also wenn ich dieses Flow-Gefühl, also wenn du wirklich weißt, ich kann es selbst entscheiden und es ist mein Leben und ich kann auch die Zukunft und alles auch generieren durch meine Gedanken. Ich habe sehr viel mehr in der Hand, als ich dachte. Das ist schon ziemlich verrückt, das Gefühl. Und das ist, das treibt mich wirklich jeden Tag immer auch wieder zum kindlichen Erstaunen. Ich stehe da wie ein kleines Kind vor einem Geschenk und denke, meine Güte, das Leben ist echt sehr verrückt und sehr toll.
Also was ich gerade Was bei mir gerade in Resonanz gegangen ist, dieses, also wir haben nichts zu gewinnen, nur zu verlieren. Diese Polarität hatte ich erst so im Widerstand, dann habe ich das sacken lassen und habe gemerkt, oh ja, wow, die Message ist doch eigentlich, korrigiere mich, ob ich richtig verstanden habe, wir sind so, wie wir geboren werden, sind eigentlich schon vollkommen.
Yes.
Und diese Vollkommenheit ist eigentlich das, was wir verlieren können durch diese Verwicklung, sage ich mal. Und es einfach darum geht, das zu wertschätzen, zu feiern und dann einfach zu entdecken, was ich mit dem, wie ich bin, schaffen kann, gestalten kann, was mein Sinn ist.
Und das Verrückte ist, es ist ja so, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Die haben ja nicht vom Baum des Lebens gegessen. Und diese Erkenntnis, das klingt ja heute irgendwie gut. Also das klingt ja nach dem, als wenn die wach geworden wären aus irgend so einem doofen Traum und so oder aus so einer schlechten Narkose. Und das ist aber nicht der Fall, sondern diese Erkenntnis ist ein absolutes Trugbild. Das ist ein Trugschluss. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, so ist es in der christlichen Geschichte, es ist aber in den anderen Religionen ja auch ganz ähnlich, ab diesem Zeitpunkt erkennen die ja angeblich, was gut und schlecht ist. Und das Erste, was sie an sich selbst erkennen, ist, dass sie nackt sind und sie bedecken sich. Das ist aber nur der Anfang. Und danach gab es plötzlich die Polarität. Und dieses Spiel des Lebens, dass es also bergauf geht, bergab geht, bergauf und bergab geht, das ist für mich, es gibt für mich nicht gut oder schlecht. Das muss jetzt auch keiner so übernehmen, wirklich nicht. Und es darf jeder so für sich denken. In meinem Leben bin ich dann relativ schwarz-weiß und sage, es gibt kein gut oder schlecht, denn wir könnten ja die guten Sachen gar nicht erkennen, wenn wir nicht diese schlechten Sachen kennen. Wir müssen den trüben Herbst haben, damit wir im März, wenn das erste Mal die Sonne richtig scheint und wir im Garten sitzen und die neue Luft genießen und die Wärme, wir würden sie ja nicht merken. Wenn wir auf Mauritius wohnen und es jeden Tag 26, 28 Grad, dann wüssten wir vielleicht gar nicht, dass es so schön ist dort. Also es ist einfach, weil wir aus einem Gebiet hinfliegen, wo es halt eben unangenehm ist. Und so ist es mit allen Sachen. Ich glaube nicht daran, dass es gut oder schlecht gibt. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Seiten der gleichen Münze. Und ich finde es total wichtig, beim Spiel des Lebens diese angeblich negativen Tage oder diese trüben, diese Sachen, die manchmal auch einfach nur so vor sich hintröpfeln, die auch ganz bewusst anzunehmen und wahrzunehmen und dankbar zu sein. Weil nur dann können wir wieder einen Tag richtig feiern, wo Freunde vorbeikommen und wir haben den nächsten Tag echt nichts vor und dann sitzen wir am Lagerfeuer und trinken mit denen Bier. Und das ist eben, wenn wir jeden Tag mit denen da sitzen, es ist ein furchtbares Drama. Nach wenigen Wochen können wir es nicht mehr sehen.
Also dann habe ich dich richtig verstanden, dass die Erkenntnis für dich im Grunde das Geschenk ist, die Freiheit zu haben, dass ich entscheide, was ich mit dem, was ich erkenne, mache.
Oh, das ist natürlich, das habe ich so noch nie gesehen. Für mich war die Erkenntnis bisher eigentlich in meiner Welt war dann eher so ein bisschen was Negatives. Also das heißt, die Erkenntnis, dass es gut und schlecht gibt und damit den Beginn des Dramas des
Den
Menschen,
Vergleich
also diese
quasi.
Jagd, ja, der Vergleich und dieser Kampf, auch wir wollen ja immer oben sein. Ja. Und ich finde jetzt deine Resonanz dazu, dein Feedback dazu total geil, weil es ist natürlich ein Geschenk dann, nachdem man erstmal vielleicht das Spiel des Lebens spielt und sich immer total ärgert, wenn es mal unten ist, ne, und sich total freut, dass man irgendwann mal in die Mitte kommt und dass man irgendwann sagt, ja, vielleicht wird man dann so ein weiser alter Mann mit so einem Bart. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist man wirklich irgendwann. Ich merke es jetzt schon bei meinen Kindern, dass ich denen jede Frustration und jedes Trauma, aber jetzt wirklich in dem harmlosen Kinder, in der harmlosen Kinderwelt, die haben, dass ich denen diese Erfahrungen schon jetzt alle gönne. Das heißt, wenn die sich wehtun oder wenn die frustriert sind zum Beispiel. Viele Helikoptereltern heute glauben ja, dass sie die Frustration von den Kindern fernhalten sollten. Und das ist der Schlüssel, glaube ich, zum Glück, ist Frustration auszuhalten und zu erkennen, dass es eine Auflösung geben wird, auch wenn die jetzt gerade nicht sichtbar ist. Und da Vertrauen rein zu haben, dass dann irgendwann wieder die Situation gut ist und dass das auch mal einen Tag dauern kann, das kann auch sogar mal einen Monat dauern, dann hat man mal einen schlechten Monat sozusagen. Und dieses Vertrauen den Kindern mitzugeben in ihre eigene Wiederherstellung dieses guten Zustands, so das ist, glaube ich, was mir wichtiger ist als alles andere, ob die jetzt Klavier spielen oder Flöte oder gar nichts, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich möchte gerne, dass sie dieses Spiel des Lebens, dass sie das einfach auch gut spielen und dass sie nicht glauben, gewinnen zu können. Wir können nicht gewinnen. Es ist nicht möglich. Wir können dieses Spiel nur spielen. Es gibt kein Ankommen. Also das ist eine Sache, auch Führungskräfte, ist ja häufig so mein Klientel, und die sagen, ja, ich wünsche mir so, dass mal eine Woche ohne Ärger das ist und dass es alles so läuft. Und dann denke ich mir, ja, da träumen wir vielleicht von, und es wird nicht passieren und es sollte nicht passieren. Stillstand ist letztlich dann, wie wir im Ruhrgebiet hier sagen, wenn man den Hintern zukneifen, also wenn es dann irgendwann mal zu Ende ist, dann hat man Ruhe.
Ja.
Und bis dahin wird das Spiel immer aus Auf- und Abwärtsbewegungen bestehen.
Im Sinne von, wir werden irgendwann alle vom Spielbrett genommen, ne?
Absolut. Und dann haben wir die Ruhe, und dann, ja, es gibt ja durchaus Menschen. Ich habe ja auf meiner Intensivstation, die ich geleitet habe, sehr oft war ich der Letzte, der mit jemandem auch sprechen durfte. Und das war für mich immer viel wichtiger als diese ganze große Medizin und was man da alles für komische Sachen macht mit Patienten. Und ich habe da immer sehr bewusst zugehört, wenn die gesprochen haben. Und die Leute haben halt, da bereut ja keiner irgendwie, ja, bei irgendeiner verrückten Idee mal gescheitert zu sein oder so, sondern es bereuen eben doch manche, dann irgendwas auch gar nicht versucht zu haben. Ne? Da träumte der eine von einer Weltreise, und der nächste sagte, ich hatte so eine geile Idee, mich selbstständig zu machen. Und der nächste sagt, ja, ich habe, als ich vor 40 Jahren meine Traumfrau wieder getroffen habe, habe ich die weiterziehen lassen. Ich habe sie einfach nicht gesagt, dass ich jeden Tag an sie denke. Und diese Dinge, das habe ich sehr bewusst wahrgenommen. Und viele haben auch gesagt, sie würden auf jeden Fall wieder arbeiten gehen. Also ich habe auch noch keinen getroffen, der gesagt hat, ich würde die Beine mehr hochlegen. Aber die haben gesagt, ein bisschen anders arbeiten, öfter mal Nein sagen, öfter mal ein bisschen entspannter sein, mehr Zeit mit den Kindern, mehr Zeit mit Freunden. Das sind so die Dinge, die Sterbende sehr, sehr oft sagen, und das hat mich immer berührt.
Das, was du gerade gesagt hast, ne? Ich nehme mal ein Beispiel raus mit, sie würden anders arbeiten, ne? Das ist ja im Grunde das, was du ja vorhin auch gesagt hast, dass ich nicht so arbeiten würde, wie ich vorher gearbeitet habe, sondern ich würde die Bedeutung oder was Arbeit für mich bedeutet, kann ich ja auch anders definieren, wenn ich erkenne, dass es so, wie es jetzt ist, mir nicht gefällt und ich in Verantwortung gehe.
Absolut, natürlich der Rahmen, also mindestens den Rahmen können wir ändern, und plötzlich sieht das alles anders aus, und wir können natürlich auch innerhalb von unserem Job eben die Dinge, die wir ändern können, die können wir auch ändern. Ich finde es immer nicht so günstig, Sachen ändern zu wollen oder so viel Zeit damit zu verbringen, was man nicht ändern kann. Ich sage nur Thema Spritpreise oder so. Ist ja, glaube ich, in Deutschland einfach so sehr beliebt, sich die immer gegenseitig zu sagen. Und da ich da jetzt gerade so als Verbraucher da überhaupt keine Möglichkeit habe, diesen Preis zu ändern, ist das schon in der Sekunde für mich nicht mehr wichtig. Ich habe mal einen Vortrag gehört von jemandem, der komplett querschnittsgelähmt war, und dann hat der gesagt, wenn er sich nur auf das konzentriert hätte im Leben, was ihn interessiert, und das wäre dann praktisch von der Brust abwärts, ja, die Organe, die dort sind, dann wäre er nicht mehr im Leben. Er hat gesagt, ich konnte mich nur noch auf das konzentrieren, was ich kann. Und das ist Kopf und ein bisschen meine Hände bewegen. Und in der Sekunde war mir der Rest auch egal. Und ich habe alles, was ich heute kann, habe ich mit diesen Körperteilen gelernt. Das finde ich auch ganz spannend. So, vielleicht sollten wir weniger über Dinge nachdenken, die wir auch nicht gut ändern können, und uns auch nicht so viel darüber beklagen, sondern mal schauen, was können wir tun in unserer Straße, in unserem Haus, in der Familie. Was können wir für die Gemeinde tun? Was können wir da machen?
Also quasi das Bewusstsein dafür, was ist in meinem Einflussbereich und was nicht.
Ja, absolut.
Ja. Du hast ja jetzt beschrieben, wie du für dich zu der Erkenntnis gekommen bist, dass du quasi die Fäden in der Hand hast, wie du deine Rahmenbedingungen gestaltest, dich entscheiden kannst, wie du. Ja, arbeiten ist es ja für dich nicht mehr, also dem nachgehen kannst, was dich erfüllt. Und ich habe gehört, dass dir wichtig ist, deine Kinder dabei zu sehen und zu unterstützen, auch sie in ihrer Frustration sein zu lassen und gleichzeitig Rahmen halten für ihre Entwicklung. Was hat sich für dich dadurch verändert? Also ich stelle mir vor, dass das ja irgendwie ein Shift war, oder?
Es hat alles verändert. Ich glaube, dass meine drei Kinder in mein Leben kamen, das hat, glaube ich, auch sehr stark dazu geführt, dass ich so viel geändert habe in meinem Leben. Ich habe halt meine Kids sehr bewusst immer angesehen, und dieser Übergang ins Ego, also das, wenn wir unser Selbst, also unser Selbst ist für mich so der Kern, und das ist das, wo wir hin sollten, meiner Vorstellung nach. Und es gibt so eine Stufe, so irgendwas um die 2 Jahre, wenn die 2 Jahre alt werden, dann verlassen die diese Reinheit, diese sehr spezielle Phase, wo die so sie selbst sind und dann kommt das Ego zum ersten Mal. Das Ego, das sind ja so unsere Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen. Das ist ja dann, wo sofort dann auch Wut und Vergleichen vor allem entsteht, ja auch in der Schule jetzt. Meine 10-Jährige kam heute mit einer Klassenarbeit wieder in Englisch, hatte so eine 2 und das ganze Heft ist rot. Also irgendwie scheinen wir ja dann auch sehr schnell zu bewerten, zu vergleichen. Dann gibt es plötzlich Lob und Tadel, was ja in der Erziehung ja als ganz normal gilt. Und es ist überhaupt nicht normal. Lob und Tadel, hat Goethe auch schon gesagt, sind zwei Dinge, die wir aus dem Leben verbannen sollten, auch wenn wir mit unseren Mitarbeitern reden. Wir sollten Wertschätzung und Anerkennung zeigen. Wir sollten aber auch ganz klar unsere Werte sagen. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter, wenn der Kompass des Mitarbeiters wirklich in eine andere Richtung zeigt und der gerne lügt und mobbt und wenn er gerne spaltet und sich Opfer sucht, dann zeigt der Kompass in die falsche Richtung. Also meine Trainings sind jetzt nicht, dass ich sage, ja, wir holen jeden da so ab, wo er ist, gar nicht. Nur ich glaube, in diesem Moment kommt der Schmerz in die Welt, wenn wir so 2, 3 Jahre alt sind und zum ersten Mal von der Außenwelt gespiegelt kriegen, dass wir so, wie wir sind, nicht richtig sind. Weil Kinder sind halt super egozentrisch, die beziehen alles auf sich. Sie wissen ja sogar am Anfang gar nicht, dass es sie so als Person gibt. Und das ist halt für mich total spannend, dann mit meinen Klienten, mit meinen Kunden, mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite, dahin zu kommen, dass ihre Führungskräfte möglichst wieder sie selbst werden. Das ist das Gegenteil von dem, was viele erwarten. Also viele sagen, mach meine Leute besser. Und dann sage ich, nee, die werden eher ganz viel verlieren. Aber es dauert dann ein paar Monate und dann kriegst du aber eine ganz andere Führungskraft, die auch authentisch ist, die ein richtig toller Mensch auch wieder ist und das sein darf mit all seinen Schwächen und Stärken. Das ist also ein ganz anderer Ansatz, glaube ich, als das viele machen. Aber meine 3 Kinder sind meine 3 Coaches. Die haben mir mehr beigebracht, als ich ihnen beibringen kann, ja.
Du hast einen interessanten Satz gesagt, finde ich. Wieder sich selbst zu sein. Ne? Ja. Also ist das, was du von Herzen quasi machst, Menschen dabei zu helfen, wieder sie selbst zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Diese Brille, also dieses Ego, das ist ein bisschen anders, als Ego heute so gesehen wird. Viele glauben, Ego ist so, wenn Robbie Williams auf der Bühne so auf sich selber zeigt oder ne. Das ist auch ein bisschen Ego, vielleicht ganz lustig. Aber Ego ist eigentlich schon im Alltag so ganz normal geworden. Das heißt, wir bewerten alles, wir vergleichen alles, wir haben bei allem, was wir sehen, labeln wir das mit irgendwelchen Stempeln. Und das ist immer, ich habe entweder Hoffnung auf einen Vorteil durch das, was ich sehe, oder ich finde es attraktiv, ich will es haben, oder ich finde es eklig. Und diese Bewertung im Buddhismus ist das ja der Grund, warum wir Menschen unglücklich sind, weil wir bewerten. Das heißt, in dem Moment trennen wir uns von der Welt, in dem Moment werden wir zu einem echten Fremdkörper, wir werden uns selber fremd, wir fangen an zu hassen, wir fangen an, Menschen, die anders aussehen, die sich anders verhalten, die da wütend drauf zu reagieren. Wir verstehen die Welt nicht mehr und alles, was wir nicht verstehen, das lehnen wir dann ab. Und das sind, glaube ich, viele wollen ja Persönlichkeitsentwicklung machen. Und ich weiß auch, dass das ein Keyword beim Googlen ist. Deswegen ist es bei manchen Sachen auch drin irgendwo, wenn ich für eine Firma was arbeite. Aber das ist genau das Gegenteil. Ich würde die Person, das kommt ja von Personare, die Maske, also es war früher so eine Maske, die Schauspieler aufhatten, damit man sie bis in die letzte Reihe hörte. Das war wie so ein Schallverstärker. Und diese Person, also diese Maske, die würde ich lieber heute als morgen abschaffen und sagen, wo ist denn das Selbst dahinter? Und das ist aber ein schmerzhafter Vorgang, weil wir dann echt ganz schön nackt sind. Und das ist für manchen Manager auch oder für manches Unternehmen auch dann gar nicht der gewünschte Weg. Und dann sagen die auch, nee, das ist nichts für uns. Wir wollen den Kampf, den Krampf, wir wollen Ellenbogen, wir wollen Gewinnertypen und wir wollen, und da wird dann das Ego sehr kultiviert. Das führt auch zu kurzfristigen Erfolgen, zum Beispiel, dass man Marktführer oder so ist. Aber es ist letztlich immer ein ganz kleiner Erfolg, weil es alles nur erkämpft ist. Es ist alles extrinsisch motiviert. Ich bin mir ganz sicher, Sebastian, wir werden in 50 Jahren, 80 Jahren werden wir über die Art, wie wir jetzt über Arbeit denken, wie wir jetzt über Arbeit reden, was wir hier tun auf diesem Planeten, da werden wir wirklich ziemlich mit Wut und Unverständnis und Entsetzen auch zurücksehen. Das, was heute als toll gilt, wenn da ein Multimillionär im Fernsehen irgendwas spricht von seinen Firmen und dann in den Learjet steigt, das werden wir später, wenn wir uns weiterentwickelt haben, mit Sicherheit nicht mehr gut finden.
Es gibt ja böse Zungen, die nehmen das, die den Satz oder das Wort in den Mund, moderne Sklaverei, ja. Mhm. Mhm. Aber du hast gerade einen Satz wieder gesagt, ne? Die Maske Persona abnehmen, das machen die Leute, machen die ungern, macht auch Angst und so, weil ich sichtbar bin, verletzlich. Weißt du, dasselbe Bild, was du mit Adam und Eva gebraucht hast, ich mache mich ja dann quasi nackt. Mhm.
Absolut. Und diese Verletzlichkeit auch zu zeigen und wirklich im Selbst zu sein, das führt auch zu einer ganz anderen Art von Erfolg. Also ich habe dadurch, dass ich bei LinkedIn in diesem Jahr sehr sichtbar geworden bin, dadurch treffe ich, also meine Befürchtung war, ich treffe jetzt, ich muss jetzt so ganz viel Bullshit posten und ich werde ganz viel oberflächliche Leute treffen und dann kommt plötzlich jemand wie du vorbei und dann kommt plötzlich ein Vorstand von Siemens vorbei und dann hast achtmal plötzlich Leute, wo man denkt, meine Güte, das sind ja hochspirituelle Leute, die haben ihre Maske, die können ihre Maske natürlich aufsetzen, aber das machen sie dann richtig bewusst. Und wenn du die danach dann nach einer Veranstaltung triffst, dann merkst du, was für ein toller Mensch dahinter ist, was für ein tolles Selbst. Also es gibt viele sehr erfolgreiche Menschen, die wirklich es geschafft haben, überwiegend im Selbst zu sein und haben deshalb großen Erfolg. Das gibt es auch, aber es ist jetzt gerade noch eher so, dass so eine Maske, je böser und je stärker die aussieht und je lauter man mit dieser Maske sein kann, dass das eher zum Erfolg führt. Aber ich glaube, die Zeiten ändern sich gerade.
Jetzt habe ich das mit der Maske noch besser verstanden. Ne? Wenn man dann da durchsprüht und lauter, dann schallt die ja noch mehr sichtbar. Ne? Ich bin hier und Raum füllt, genau. Das, was dich ja bewegt ist, was ich verstanden habe, ist du selbst oder ich selbst sein, dass Menschen ihr selbst wiederfinden und entdecken durch ihre Entwicklung. Und dazu habe ich vorhin gedacht, das macht uns ja auch einzigartig. Da braucht es ja gar keinen Vergleich. Wenn ich mir meiner Einzigartigkeit bewusst werde und diese wertschätzen kann. Und ich glaube, ich gebe mal meinen Senf dazu, dass wir, wenn wir mit dieser Einzigartigkeit von uns verbunden sind, unsere Rolle und unseren Beitrag zu dem, wo wir beitragen wollen, finden.
Ja.
Und andere können uns dabei helfen. Allerdings nur, wenn sie es sehen können, indem wir uns damit zeigen.
Ja, absolut. Ach, Sebastian, ich finde die Formulierung geil, das habe ich so noch nie gehört. Das geht mir total nah. Mhm. Und auch da wieder zu dieser Bewertung. Wir leben ja in diesen Bewertungen. Menschen werden bewertet nach ihrem Wert. Die werden benotet nach ihrem Wert. Die werden nach ihrer Leistung bezahlt und so. Also das ist alles so verrückt. Ja. Meine 10-jährige Tochter, die hat einfach kein gutes oder kein tolles Denken für Mathe und das fällt ihr total schwer und das finde ich sehr sympathisch, weil mir ging das ganz genauso. Und die kam jetzt irgendwann wirklich auch geknickt aus der Schule wieder und ist dann direkt in ihr Zimmer und dann habe ich ihr erstmal ein paar Minuten so gegeben und dann bin ich hinter ihr her und dann habe ich mal so eine Playmobil-Figur genommen und habe eine Taschenlampe, so also meine Handy-Leuchte, die habe ich dann mal so hintergehalten. Und dann habe ich gesagt, ey, boah, weißt du, Leni, wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Und dann kam sie da echt so unter ihrer Decke hergekrabbelt und sagte, wie meinst du das? Und dann habe ich gesagt, guck mal, Leni, was ist denn bei dir das Licht? Und dann hat die aufgezählt, ich kann Menschen trösten, ich kann gut Geschichten erfinden. Wenn ich was auf dem Schulhof irgendwie mache, die Leute haben voll Bock mitzumachen. Ich kann gut Deutsch, ich kann gut Englisch, ich kann Klavier spielen, ich kann Touren. Ich sage, Leni, guck mal, da ist so viel Licht, da muss doch dann auch ein Schatten sein. Und dann haben wir uns wirklich mal hingesetzt und haben mal überlegt, wie könnten wir denn den Schatten reduzieren, wenn wir das jetzt wollten. Und da hat Leni als erstes gesagt, ja, wir könnten ja das Licht reduzieren. Da sage ich, ja genau, also das ist doch das Verrückte, wollen wir das denn? Also willst du wirklich, dass dein Licht an diesen Punkten weniger ist, nur damit dieses kleine Matheproblem dann geringer wird und damit da überhaupt kein Schatten mehr ist? Das wollte sie nicht. Dann hat sie gesagt, wir könnten uns in den Schatten von einem anderen Menschen setzen. Das fand ich so cool. Ja klar, wir können uns ja später einfach voll das blöde Unternehmen suchen, wo eh alles Kraut und Rüben ist. Dann sieht man unseren Schatten schon mal gar nicht mehr. Ja, das ist auch eine geile Idee, ja. Und wir könnten natürlich das Licht ausmachen. Wir könnten ganz weit von unserem Licht weggehen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel Leni sagen, du machst ab jetzt nur noch Mathe. Den ganzen Tag. Klavier weg, Turnen weg, Geschichten weg, Freunde weg, Schwimmen weg, nur noch Mathe. Ach, furchtbar. Nein, ich glaube, dass wir uns mal so annehmen, und dass wir uns mal selber lieben. Und ich glaube, das ist so wenig verbreitet. Wir dürfen uns einfach mal richtig toll finden, selber mit all unseren angeblichen Schwächen. Die gibt es nicht. Es sind alles Licht und Schatten. Und ist es halt im Moment noch so, alle Schüler sollen eben so irgendwie so ein Einheitsbrei nachher am Ende sein. Wir fördern die Kinder in dem Fach, wo es eine 4 hat und nicht, wo es eine 1 hat. Wir müssten es doch in dem fördern, wo es eine 1 hat. Es ist halt noch so und auch da tut sich viel. Aber das ist auch, diese Maske loszuwerden, zum Selbst zu finden, hat auch was damit zu tun, sich selber zu lieben, Sebastian, finde ich schon, ja.
Ich habe zwei Gedanken, wenn ich dir zuhöre. Licht und Schatten. Mit der Metapher kann ich sehr gut andocken, weil mir 2015 mal eine Teilnehmerin in einem Workshop-Seminar gesagt hat, Sebastian, bitte fang an zu leuchten oder leuchte, ja, also noch mehr, weil sie das Licht ja gesehen hat, in dem, was ich da getan habe. Und Sichtbarkeit, also Licht ist ja auch Sichtbarkeit, wenn ich im Licht stehe, ja, und das ist für mich auch eine krasse Entwicklung, da hineinzugehen, ne? Und gleichzeitig kommt die Sicherheit für mich dahin, wenn ich weiß, was mein Licht ist und ich in meinem Licht bin, dann gibt mir mein Licht ja auch Sicherheit. Es ist ja so, wie wenn ich durch einen dunklen Flur gehe, dann habe ich mein Licht dabei und es gibt mir Sicherheit, Orientierung, auch wenn ich im Dunkeln stehe, ne? Und dann, genau, das zweite war der Spruch, den habe ich aus einem anderen Kontext, ne? Umso näher am Licht, umso größer der Schatten.
Ja, toll, oder?
Es ist halt beides immer da und die Frage ist halt, wie kann ich mich zu meinem Schatten auch zuwenden und ihn in den Arm nehmen?
Ja, das ist doch eine gute Frage. Und das halt hat was damit zu tun, sich selbst anzunehmen, sich zu lieben. Und ich glaube, die Liebe geht in den ersten Lebensjahren verloren. Diese unbedingte Liebe. Ich meine, ein Baby wird geboren und wenn es furzt, dann freuen sich alle und dann wird es angelächelt und es wird gejubelt. 3 Jahre später gibt es irgendwie einen Schlag im Nacken oder zumindest einen bösen Blick am Tisch, wenn gefurzt wurde. Nach
dem Motto, das gehört sich so nicht. Ne?
Genau, und es ist bei Kindererziehung, wir haben ganz klare Leitplanken und wir haben vor allem, besprechen wir die Werte, die wir in der Familie haben, die besprechen wir ganz klar. Also die sind sehr transparent. Und auch das Einhalten dieser Werte, also dass die auch sehr wenig verhandelbar sind. Ja, also sowas wie Offenheit, Fairness, Liebe, Freundlichkeit, Miteinander, ne? Ja. Dass sowas wichtig ist, das ist klar. Und trotzdem ist es halt eine große Herausforderung in den ersten Lebensjahren, das wirklich so durchzuhalten. Denn ich gebe dir ein Beispiel, ein Kind nimmt sich einen Stift und malt eine weiße Wand an, weil es natürlich genau wie ein weißes Blatt ist. Und das ist auch super, super okay auf den ersten Blick. So, und jetzt, wenn wir hingehen würden und würden sagen, ich muss mal mit dir reden, ich möchte gerne, dass die Wände weiß bleiben, ich möchte gerne, dass du oft auf Papier malst und nicht mit dem Edding, sondern mit einem anderen Stift, dann wäre es okay. Aber das können wir natürlich nicht immer als Eltern und dann sind wir halt emotional. Und das Kind sieht jetzt, dass es nicht durch sein Verhalten, sondern dass das Kind die Mutter traurig, wütend und so weiter gemacht hat. Denn ein Kind kann ja noch nicht sagen, ich bin zwar eine tolle Leni, habe aber gerade einen großen Mist gebaut. Das können Kinder erst relativ spät, mit 5, 6, 7, können die zwischen sich und ihrer Handlung sehr gut unterscheiden. Und dann kann man mit denen auch zum Beispiel mal ein bisschen lauter schimpfen, dann wissen die, ja, das war jetzt ein Fehler oder so. Aber vorher ist das für die absolut tückisch, wenn man emotional bestraft. Das heißt, die Eltern, Lehrer, Freunde und so weiter, die emotional bestrafen und da können sie ja nichts zu. Das ist einfach, die sind in dem Moment so sauwütend und dann schimpfen sie und werden laut und sie gucken aus Sicht des Kindes sehr, sehr böse und sehr traurig und verzweifelt. Und das Kind lernt dann nicht, ich muss mich anders verhalten, das kann es noch gar nicht, sondern das Kind lernt letztlich, ich bin so, wie ich bin, nicht richtig.
Ja, ja.
Ich muss anders sein und ich glaube, das ist ein Grundübel dieser Welt, dass wir dann als traumatisierte Kinder, dass wir jetzt in die Welt gehen und wollen unsere Liebe zurück.
Genau,
und die Liebe, das ist dann durch interessante Hobbys, durch steile Karrieren, durch dicke Autos, durch attraktive Partner und dieser ganze, ich sag einfach, dieser ganze Scheiß. Diese
ganze äußerliche. Einmal diesen Schmerz von außen getriggert bekommen und suchen dann im Außen wieder die Heilung, obwohl es ja in uns drin ist, ne?
Ja, total. Deswegen liebe ich eine Übung, die ist wirklich überhaupt nicht von mir, sondern die kann man immer mal wieder bei verschiedenen Trainern noch sehen. Das ist eine Übung, mal in die eigene Kindheit zurückzugehen und mal eben mit sich mal zu sprechen und mal zu sagen, so, ey, du bist schon ganz cool, so wie du bist, auch wenn deine Eltern jetzt gerade ausgeflippt sind.
Gibt es ein Buch, das heißt Hand in Hand mit dem inneren Kind?
Oh, das hört sich gut
an. Da wird die Übung, wird so eine Übung auch beschrieben.
Schön.
Ich habe das mal 30 Tage hintereinander gemacht.
Ja, heftig, oder?
Ja. Schon spannend, was man dann entdeckt, wenn man in so eine Meditation geht und dann 30 Mal mit dem inneren Kind in den Dialog geht in so einer Meditation.
Ja. Toll.
Ja. Wollen wir es rund machen? Ich habe verstanden, dass deine Leidenschaft ist, Anführungsstriche, vielleicht auch aus deinem Leiden deines ersten Berufslebens, ist, ja, deine Maske abzulegen und dein Leben so, wie du bist und dich, wie du bist, zu leben. Und letztlich ist es dann deine Liebe geworden, anderen Menschen bei dem Entdecken von sich selbst auch zu helfen.
Absolut. Das ist meine Liebe. Das ist ein bisschen eine Sucht, aber ohne Nebenwirkungen bisher. Und das treibt mich jeden Tag an. Ja, absolut. Ich darf dabei sein, entweder mit Blaulicht oder in einem Seminarraum, wenn sich für einen Menschen wirklich etwas Entscheidendes ändert. Und ja, das macht mir Freude. Mhm.
Möchtest du abschließend noch was sagen, mitgeben?
Ja, möchte ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass wir den allergrößten Teil unseres Lebens in einer Narkose sind. Ich bin ja Anästhesist und ich glaube, dass wir sediert werden, jeden Tag. Und ich glaube, dass diese Mittel, die uns sedieren, dass die einerseits sehr billig sind und andererseits sehr, sehr gefährlich. Wir haben sie im Smartphone jederzeit dabei und gucken durchschnittlich alle 7 Minuten da rein. Wir haben es bei Netflix. Wir haben es definitiv, wenn wir die Nachrichten konsumieren. Und ich glaube einfach, dass wir aufwachen dürfen. Und wenn wir diese Sedativa, mit denen wir betäubt werden, mal loslassen, dann können wir das echte Leben mal wieder genießen. Dazu gehört auch diese Vergangenheit und die Zukunft. Das sind zwei absolute Illusionen. Die Vergangenheit war niemals genau so, wie wir uns das so alles ausmalen. Und die Zukunft kommt nicht. Die Zukunft macht uns aber Angst, weil wir waren damals einfach nicht so starke Wesen. Wir hatten gegen Krankheiten, Tiere und andere Menschen hatten wir immer wenig Chancen. Und deswegen sind wir auch relativ ängstlich, so von unserer DNA her. Und ich glaube, dass diese Zukunft, diese unklare Zukunft uns Angst macht. Und dann fangen wir an zu planen. Ja, dann schwören wir ewige Liebe. Wir schwören bei der Bank, dass wir 30 Jahre abbezahlen. Und beim Arbeitgeber, dass wir 5 Jahre bleiben. Und ich glaube, wenn wir immer in dieser Vergangenheit und Zukunft leben, dass wir dann ein Leben führen im Automodus. Also wir werden als Original irgendwie geboren und sind dann nachher so Zombies, die durch die Gegend leben. Und wir machen ja dann das, was alle machen. Wir googeln ja fast unser Leben. Was ist denn eigentlich wichtig? Was soll ich denn erreichen? Wo fahre ich denn in Urlaub hin? Welche Art von Selfies mache ich? Und das böse Erwachen oder das gute Erwachen kommt dann häufig, wenn plötzlich eine schwere Krankheit ansteht. Und dann wachen manche Menschen erst auf. Und ich mache einfach Werbung dafür, wir müssen nicht erst die Krankheit haben. Wir dürfen auch so aufwachen. Wir dürfen uns ins Jetzt beschäftigen und wir dürfen uns mit uns selbst beschäftigen. Und das ist so meine Message. Ich glaube, im Jetzt zu sein ist kein Kalenderspruch, sondern es ist die einzige Zeit, die es wirklich gibt. Es ist alles andere ist völlig irreal. Und da mache ich stark Werbung für, sich damit zu beschäftigen ein bisschen. Und ja, das mache ich jeden Tag sehr gerne. Also das Leben im Jetzt und dann wach werden aus einer Narkose. Und diese Narkose ist natürlich Status, Geld, Macht, Likes, Klicks, Ansehen, Aussehen. Das sind alles Dinge, die uns vergiften. Und am Lebensende wird das alles plötzlich egal. Und das haut mich so um, Sebastian. Wir stecken deshalb Menschen in Hospize und in Krankenhäuser und in Altenheime, weil die letztlich, wenn sie wissen, dass es langsam zu Ende geht, dann stellen die alles in Frage, wofür wir ackern und leben. Und deswegen wollen wir auch letztlich so einen Krebskranken vielleicht auch gar nicht sehen, weil wir vielleicht so einen kleinen Funken im Herzen haben, wo wir wissen, der hat ja recht, weil der konsumiert nicht mehr. Der braucht auch nicht mehr die News und so. Der lebt plötzlich im Jetzt. Also der schaut sich sehr genau nochmal die Pflanzen an, die er bald nicht mehr sehen kann. Der wird nochmal sehr bewusst mit seinem Kind einen Kaffee trinken einfach nur und wird mit seinem Kind reden oder wird mit dem Enkel sehr, sehr bewusst nochmal eine letzte Runde Fußball spielen. Und vielleicht ist uns das klar, dass wir diese Dinge kaum genießen können vor lauter Narkose. Also ich bin ganz stark dafür, wach zu werden und im Jetzt zu sein und dieses Leben, was ein unfassbares Geschenk ist, dieses Leben bewusst anzunehmen, als einfach eine riesige Möglichkeit zu lernen und sich zu entwickeln. Und das ist für mich dieses Spiel des Lebens. Wir können es nicht gewinnen, wir können es nur spielen.
Ja, abschließende Frage. Wie geht es dir jetzt nach 45 Minuten?
Herrlich. Ich bin voller Energie. Deine Empathie, deine Art hat, so wie beim Vorgespräch auch schon, Kräfte freigesetzt bei mir. Mir geht's wirklich hervorragend. Ich werde mich jetzt gleich mal noch ungefähr vielleicht eine Viertelstunde an den Computer setzen und ein bisschen was machen. Und dann werde ich das, worüber wir gesprochen haben, machen, nämlich mit der Familie noch mal ganz bewusst bis in den Abend hinein Leben und ich werde, glaube ich, noch ganz schön oft an dich denken, deinen Podcast auf jeden Fall mir jetzt öfter reinziehen und bin voller Dankbarkeit, dass du auch die Zeit für mich hattest und das auch machen wolltest. Ja, und freue mich total.
Dann danke ich dir für deine Offenheit, dein Maske abnehmen und deine Verletzlichkeit und dich zeigen.
Vielen Dank, Sebastian.
Das war Episode 58, Begeisterung für das Leben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.